es natürlich ist, ich bin da super exotisch, aufgrund meines Geschlechts. Weil, du kannst dir vorstellen, im Fleischsommelier waren wir zwei Frauen, im Grillmaster waren wir zwei Frauen. Ja, also wir sind dann die 10% Minderheit.
Hallo und herzlich willkommen in meinem Female Wine Business Podcast. Ich bin Stefanie Dreißigacker und ich spreche hier mit interessanten Frauen aus meinem Netzwerk, die ein eigenes Business haben. Und ich nehme dich dabei mit. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören dieser weiteren Episode und ich bin mir sicher, dass du daraus etwas für dich mitnehmen kannst. Was auch immer es ist, schreib mir gerne dein Feedback dazu oder schick mir deine Fragen oder Anregungen. Ich freue mich total auf den Austausch mit dir. In meinem Podcast spreche ich in jeder Episode viele verschiedene Themen an, die jeweils in Bezug auf die Frauen besonders sind, die ich interviewe. Natürlich kann ich hier immer nur an der Oberfläche kratzen. Wenn du ein bestimmtes Thema nochmal vertiefen möchtest, schreib mir gerne und ich verknüpfe dich mit meiner Interviewpartnerin. Du kannst dich dann gerne mit ihr austauschen und so dein eigenes Netzwerk erweitern. In dieser Podcast-Folge Nummer 23 spreche ich mit der lieben Katrin Dobroschke aus Bingen-Tromersheim. Zusammen mit ihrem Mann Nico führt sie dort eine innovative Landmetzgerei. Und Katrin kommt ursprünglich aber aus Baden. Davon wird sie uns auch berichten. Sie hat in Heilbronn Weinbetriebswirtschaft studiert und anschließend mehrere Jahre bei einer großen Weinkellerei im Export gearbeitet. Ja, bevor sie sich entschlossen hat, Fleischsommeliere zu werden. Ja, du hast richtig gehört. Das gibt's. Sie erzählt mir, wie es dazu kam und was es mit den Sektschwestern und den Beef Buddies auf sich hat. Und außerdem erfährst du, was ein Wurst-and-Go-Automat ist und wie Katrin Grillmeisterin wurde. Man merkt gleich, Katrin ist super innovativ. Aus ihr sprudeln die Ideen nur so heraus. Und dabei ist ihr die stetige Geschäftsentwicklung und lösungsorientiertes Arbeiten besonders wichtig. Ich finde es großartig und bewundernswert, wie sie den Bogen von der Weinbranche, wo sie ja ursprünglich herkommt, in die Metzgereibranche gespannt hat und wie sie ihr Know-how und ihre Erfahrungen hier mit einbringt und immer wieder neue Ideen hat. Und ich mag total ihre lebensfrohe und unkomplizierte Art. Aber hör doch einfach selbst. Ich wünsche dir viel Spaß dabei.
Also bei dir habe ich ja gedacht, da passt der Titel von meinem Podcast ja echt irgendwie ganz geil. Das heißt ja Female Wine Business, ja. Und da ist ja das Wine, habe ich so in eckige Klammern. Am Anfang habe ich es gemacht, weil ich es optisch schön fand, dass das so ein bisschen rausgestellt ist. Habe es mir so ein bisschen offen gelassen, auch andere zu interviewen. Als ich das dann einmal gemacht habe, war so die Resonanz echt gut, weil die dann, weil, also das Feedback war, oh cool, ja, guck mal über den Tellerrand, auch über die Branche hinaus. Und bei dir ist es ja jetzt so im Grunde, du kommst ja aus der Weinbranche und bist jetzt, bist dann, also aus dem Angestelltenverhältnis und jetzt dann in die, in eine andere Branche, selbstständig.
Ja.
Total spannend, finde ich. Und deswegen habe ich auch gedacht, ich lade mal die Katrin zum Podcast ein. Ich finde es voll cool, dass du jetzt da bist.
Ich freue mich auch.
Bin ja nicht weit gehabt. Nee,
ich bin gespannt, was da kommt. Ja, meine Geografiekenntnisse in Rheinhessen sind halt immer noch ein bisschen beschränkt.
Du kommst ursprünglich aus Baden.
Genau.
Wohngenau.
Ja. Ich bin aus Schliengen im Markgräflerland. Das ist genau in der Mitte zwischen Freiburg und Basel.
Also von der Weinbranche in die Metzgersbranche.
Genau.
Wie war das damals? Wie kann man sich das vorstellen?
Das war eigentlich ein fließender Übergang. Also als ich meinen Mann geheiratet habe oder als ich den kennengelernt habe, habe ich ja gedacht, das ist ja prima. Ein Metzger hat mittags um 2 oder 2:30 Feierabend und als wir dann irgendwann mal Kinder haben, dann kann der mittags die Kinder vom Kindergarten abholen und ich kann weiterarbeiten. Das war so mein Plan und wir haben uns, glaube ich, ein halbes Jahr kennengelernt, oder kannten uns ein halbes Jahr und dann hat er die Möglichkeit gehabt, sich selbstständig zu machen und dann hat er mich gefragt, was hältst du da davon? Und auf diesem Jahr reitet er bis heute rum.
Also weil du dafür gesprochen hast, ne, hieß es dann, machen wir das jetzt auch zusammen?
Nein, also er hat es anfangs ganz alleine gemacht.
Okay, und du bist weiter arbeiten gegangen?
Ja, ich war weiter bei Rick Hindermann, ich hatte dann ein wirklich abwechslungsreicher Job. Ich habe am Anfang als Trainee in alle Abteilungen reingeschnuppert und später, als die Trainee-Zeit zu Ende war, habe ich als Exportmanager verschiedene Weinmärkte im Export betreut. Mhm. Unter anderem der skandinavische Markt, Benelux. Und dann war es schon immer mein Traum, weil ich wollte eigentlich Amerika. Und dann ist Kanada geworden, aber das war auch total schön.
Oh ja, Kanada stelle ich mir spannend vor, ja. Oder?
Ja, und mit Black Tower als Markenwein war das natürlich auch super interessant. Ja.
Du sprichst auch fließend Französisch, ja? Cool. Ja. Vorher schon oder hast du das für den Job dann
gemacht? Nein, das habe ich vorher. Ich bin ja an der französischen Grenze aufgewachsen. Bei uns war schon in der dritten Klasse, lerne in der Grundschule die Sprache des Nachbarn. Und da war unsere erste Begegnung mit der französischen Sprache. Und dann habe ich später als erste Fremdsprache dann Französisch genommen. Und während dem Studium war ich ein halbes Jahr bei Promer Valley. Das ist die französische Genossenschaft, natürlich nicht französisch, Schweizer Genossenschaft im französischsprachigen Teil in Wallis.
Ja.
Und dann war ich in Sion für ein halbes Jahr und habe da das Französisch, dann halt das, was mir immer als Weinfranzösisch während dem Studium hat, das kann ich ja so nicht 1:1 übernehmen. Also es war dann Learning by Doing.
Das ist doch cool.
Ja.
Wann bist du dann in die Metzgerei mit eingestiegen? Oder das ist ja, ich hab gelesen, das ist als GmbH firmiert.
Ja. Also der Nico hat sich 2004 selbstständig gemacht. Uh-huh. Und dann haben wir 2007 geheiratet. Uh-huh. Und dann muss ich jetzt gerade, ich habe meinen Lebenslauf jetzt nicht vorher durchgelesen, muss ich gerade mal überlegen. Und dann bin ich nach der Elternzeit, war natürlich immer noch die. Also ich habe immer damit geliebäugelt, wieder in meinen Job zurückzugehen. Aber es war natürlich auch klar, dass mit zwei Kindern eine Exporttätigkeit im Weinkellereigeschäft schon eher
schwierig
ist. Ja, also sehr herausfordernd. Ich würde sagen, jetzt würde es eher gehen, wo die älter sind. Aber dann war für mich halt auch die Frage, mache ich was mit meinem Mann zusammen oder eben gehe ich weiterhin in einem anderen Unternehmen arbeiten. Und dann war eigentlich die Entscheidung relativ bald klar, dass ich zusammen mit meinem Mann was mache.
Schön.
Ja.
Ja, in der Weinbranche ist das ja nicht unüblich, gell? Dass man quasi zum Partner, zur Partnerin, es gibt ja beides, mit in den Betrieb einsteigt. Jetzt würde mich in dem Kontext aber mal noch interessieren, weil ich eben gesagt habe, GmbH, das heißt, der Nico ist als Geschäftsführer da eingetragen. Ich frage so ein bisschen auch Hintergrund, weil ich das auch immer spannend finde, weil manche, die sind dann angestellt oder sind einfach nur familiäre Arbeiter.
Ja, das gibt's ja in der GmbH nicht, das gibt's ja nur in der Landwirtschaft, deswegen, dass man als mitarbeitendes Familienmitglied quasi gleichzeitig mit sozialversichert ist. Das war mir von Anfang an ganz wichtig, dass ich einen eigenen Arbeitsvertrag habe und das auf rechtlicher Ebene geklärt ist, was ich bekomme. Weil ich das aus eigener leidvoller Erfahrung innerhalb der Familie, also in meiner Vorfahrenfamilie schon hatte und auch bei anderen, wenn die, also ich halte da wenig davon, einfach zu sagen, man hat jetzt quasi die Arbeit geheiratet und so nach dem Motto, du bringst ja nur das Know-how mit. Und jetzt kannst du mal schön mitschaffen und wenn du aber einen Refraktometer für den Keller kaufen willst, dann muss ich mit dir zu der Raiffeisen fahren, weil du hast keine Prokura.
Ja, genau. Ja, das gibt's.
Also, genau, ja. Und darauf hatte ich keine Lust.
Das ist sehr gut.
Dann haben wir das so geregelt, dass ich eben auch in der GmbH ein ganz normal Angestellte bin. Mhm. Und mein Mann ist der Geschäftsführer, aber er sagt, wegen ihm können wir das auch tauschen. Also wir sind ja gleichberechtigt, was das angeht. Das sind ja auch so Formsachen. Ja. Also wir haben da schon oft drüber geredet, wenn das steuerlich mehr Sinn machen würde, könnte man das auch tauschen. Also er ist da sehr aufgeschlossen und ist da ja nicht so wie manche andere Männer, dass sie da jetzt unbedingt wie soll ich sagen, da jetzt das machen müssen, weil, ja. Ich denke, es liegt auch daran, dass er das Unternehmen selbst gegründet hat und nicht von seinen Eltern irgendwie übernommen hat, sondern dass er eben so First Generation Metzgerei ist.
Und so kann er das auch machen, wie es...
Genau, da kann er es so machen, wie er es für richtig hält und jetzt machen wir es eben gemeinsam so, wie wir es für richtig halten und vielleicht machen es irgendwann unsere Töchter und wenn sie es nicht machen, dann machen sie es halt nicht.
Ist auch nicht schlimm. Gibt es auch Lösungen, oder?
Genau.
Ja, ich frage das deswegen immer, weil ich das total spannend finde, wie so Unternehmen dann auch strukturiert ist, ja, mit welcher, in welcher Form man das anlegt als GbR, als GmbH, was es ja für Vor- und Nachteile hat und eben, dass es wichtig ist, in dem Fall, wenn du als Frau in den Betrieb gehst, oder wir haben ja auch Beispiele auch in unserem Freundeskreis, wo der Mann halt einen Betrieb eingeheiratet hat, dass das ganz klar geregelt ist, so im Hinblick auf finanzielle Absicherung, Unabhängigkeit und so weiter. Aber ich könnte mir vorstellen, also ihr zwei, ihr seid die Chefs, Chef und Chefin, oder? Mhm. Also
ja.
Insofern gleichberechtigt
seht ja, ihr euch also schon. Ja, also es ist natürlich so, dass er jetzt mehr in der Produktion ist und nicht mehr im Verkauf, aber ich sehe uns eigentlich mehr als die Geschäftsführenden der Metzgerei. Er hat ganz klar dadurch, dass er sehr viel mehr Stunden vor Ort verbringt, natürlich auch, ja, ist er ganz oft näher dran. Aber viele Sachen werden ihm auch nicht erzählt und die kommen auf meinen Tisch. Also von daher, das gleicht sich eigentlich aus. Also ich denke, das Wichtigste daran, wenn man sowas gemeinsam macht, ist die Kommunikation. Und das ist manchmal schwierig, gerade weil wir ja nicht nur ein Geschäftspaar sind, sondern eben auch ein Liebespaar. Das finde ich manchmal eigentlich die echte Herausforderung, dass man halt, wenn man irgendwie fein essen geht, was selten genug vorkommt, und dann fällt einem natürlich, und dann sind wir ja am Essen und dann fällt einem irgendwas ein vom Betrieb oder was man eine gute Idee hat und dann will man das auch anbringen und das geht ja auch, aber ich vermisse das eigentlich im Vergleich zu vorher, da bist du halt heimgekommen und dann hast du von der Arbeit erzählt. Und jetzt, wenn du daheim von der Arbeit erzählst, bist du eigentlich immer gleich schon wieder am Lösung finden.
Ja, ja.
Und du kannst dich nie irgendwie sagen, also so
abgrenzen, ne?
Ja, du kannst dich sagen, oh, das war heute nicht so gut, oder das, sondern ich gleich so, okay, wie kann ich das besser machen? Was können wir da damit machen? Und man kann ja nicht sagen, oh, du, heute hat mich meine Mitarbeiterin, die hat mich einfach nur aufgeregt oder die war ganz toll. Und dann muss man gleich wieder überlegen, okay, was könnte man jetzt sehr Gutes tun, weil es ist alles, ja.
Ja, aber das gehört ja dazu, ja.
Ja,
aber man schließt so vom Kopf her, man hat so nicht den Feierabend, so
genau,
wenn man jetzt angestellt irgendwo ist.
Ja. Ja.
Aber das heißt, wenn ihr jetzt, wie viele Leute habt ihr
bei euch? Wir sind so insgesamt 17 Personen, aber davon haben wir viele Aushilfen, eben so 450 Euro Kräfte. Und bei uns arbeiten auch Rentnerinnen, die halt einfach aus Liebe zu ihrem Beruf noch weiterarbeiten wollen. Oder auch Mütter, die halt einfach nur stundenweise arbeiten kommen können, aufgrund der, ja, der einfach daheim, weil sie dann noch nicht mehr Zeit aufbringen können für den Beruf. Und wir haben aber drei Vollzeitmitarbeiterinnen vorne im Verkauf und ein paar Teilzeitkräfte. Und in der Produktion ist es dann ähnlich. Da haben wir auch einen Vollzeitmeister und dann haben wir jetzt einen Lehrling, der hat heute Prüfung. Deswegen war ich auch vorhin ein bisschen in Zeitnot, aber es hat dann noch alles ganz gut gepasst. Weil der nämlich, also er hat einen Teil seiner Prüfung heute gemacht und den nächsten macht er morgen. Ja, und dann haben wir noch einen Azubi, da freuen wir uns auch sehr. Und das ist ganz ungewöhnlich, weil der kommt von der Ebschside. Der kommt also jeden Morgen mit seinem Elektroroller, okay, kommt er über die Fähre und kommt dann zu uns nach Dromersheim in die Landmetzgerei, um da zu arbeiten.
Und was wird der dann ausgebildet?
Der wird Fleischer.
Der wird Fleischer. Und ja, der heute die Prüfung hatte?
Der wird auch Fleischer.
Fleischer, ja.
Also der ist dann ab der Freisprechung, dann ist er Geselle und er wird auch bei uns weiterhin arbeiten.
Ah, das ist ja auch cool.
Und der neue Auszubildende, der ist jetzt im zweiten Lehrjahr. Und wir kriegen ab 5.7. kriegen wir noch einen Praktikanten, der auch in der Binger Rochus Realschule ist der. Und die machen dann so einen Praxistag, dann kommt er einmal die Woche. Und deswegen, also ich finde es super, weil alle haben Nachwuchssorgen und wir müssen eigentlich gucken, wie wir die Azubis so, mal hatten wir eine schlechte Zeit, dass man einfach so wenig auszubilden hat. Aber im Moment
ist man eigentlich ganz happy. Und wird nachgefragt,
der Beruf.
Ah ja, das ist doch cool.
Ja. Insgesamt in der Branche weniger. Es soll eigentlich eine Schulklasse sein, die heute Abschlussprüfung hat und die sind zu dritt.
Oh, okay.
Also, ja, und das ist also für den ganzen Landkreis Mainz-Bingen sind es, nee, ist nicht richtig, für alle. Wir sind 40 Innungsbetriebe in Mainz-Bingen-Umgebung, also nicht im Landkreis gibt es noch mehr Innungen, aber im Bereich Mainz-Bingen sind es 40 Betriebe, die also handwerkliche Fleischereien, plus dann die ganzen Bedientheken in den Supermärkten, die ja auch ausbilden. Und dafür sind natürlich drei Lehrlinge, die jetzt abschließen.
Ja. Nee. Okay. als du damals dann da rein bist mit in die Metzgerei, wie waren so die Anfangszeiten? Musstest du dich da irgendwie erstmal informieren? Hast du dich irgendwie...
Ja, ich denke, das
war... Oder hast du schon viel mitgekriegt? Entschuldigung, vom Nico vielleicht schon viel mitgekriegt?
Ja, also natürlich habe ich viel mitgekriegt, weil er hat es, also nicht nur seinen Beruf, sondern halt sein Leben. Also er brennt dann für... Und klar ist es immer, geht es bis ins Private und du weißt ja selber, wenn man irgendwo sitzt und dann will immer irgendjemand wissen, so, ach, und wie wird denn jetzt da Schinken gemacht oder wie macht man den Bratwurst und sowas alles. Also es ist jetzt nicht so, dass das, also es ist ja ein spannendes Gesprächsthema, was dann im Privaten immer mal wieder aufkommt. Aber für mich war es natürlich schwierig, weil ich ja zwar vom Management und von Marketing hatte ich Ahnung, aber vom Produkt selber halt quasi nur das, was ich durch meinen Mann kannte und
als Konsument.
Genau. Genau. Und also was mir weitergeholfen hat, waren die Fortbildungen. Ich war dann auf der Fleischerschule in Augsburg und habe da den Fleischsommelier gemacht.
War das direkt am Anfang
schon? Nee, aber so, als ich dann halt angefangen habe, mehr als nur stundenweise zu arbeiten, weil ich halt auch gemerkt habe, weil ich kannte das halt aus dem Weinbereich, das, und das hat immer der Nico so bewundert, sagt er, wir sitzen irgendwo und trinken was und dann sagst du, ah, das haben wir ja schon mal getrunken. Und für ihn war das immer so ganz unglaublich, das haben wir schon mal getrunken. Dann habe ich gesagt, ah, ja, weißt du nicht, wir waren vor 3 Jahren dort und dort bei dem und dem und da gab es denselben Wein. Und das konnte er einfach gar nicht glauben anfangs. Und dieses, wie soll ich sagen, dieses Weingedächtnis, dass man das halt auch, so wie wir über Wein reden, und ich habe gesagt, das muss ja auch für Fleisch und Wurst möglich sein und das ist auch möglich. Also dass man einfach den dem Lebensmittel mehr Wertschätzung gibt und dass man eben über Wein genauso sprechen kann. Also man kann nicht nur über Wein so sprechen, sondern eben auch über Wurst und Fleisch. Und das hat mich total fasziniert und deswegen habe ich die Fortbildung gemacht.
Ja, als ich das nämlich dann gehört habe, kürzlich habe ich das erst so gecheckt, wo ich dann dachte, ja, das ist ja cool, das ist ja eigentlich so der Bogen dann so zwischen Wein und Fleisch oder mit Wurst, wenn du siehst, ja.
Also es gibt noch eine extra Ausbildung, das heißt Wurst- und Schinkensommelier, die habe ich nicht gemacht. Ich habe mich aber zur Cortadora weiterbilden lassen. Das ist quasi wie die spanischen Schinkenaufschneider, dass man also aus der Keule direkt die Schinkenstücke abschneidet und die dann schön dekoriert. Und das war auch eine super Sache, weil man halt einfach nochmal mehr in die Schinkenherstellung reingegangen ist. Und,
war das auch in Augsburg?
Ja, das war auch in Augsburg.
Okay, ja. Spannend.
Ja.
Gerade Augsburg, gell?
Ja, das ist halt das ist der Sitz vom Bayerischen Innungsverband.
Ah, okay.
Und deswegen.
Da ist ja die Schule mit.
Genau, und dann ist die Schule ist aber unabhängig vom Fleischerverband, aber hat natürlich Berührungspunkte.
Jetzt passt da direkt auch schon die Frage eines aufmerksamen Zuhörers.
Ja.
Ich hatte es ja schon angekündigt, dass wir eine Zuhörerfrage haben von TK aus B. Gibt es bei der Wurst auch eine gesetzliche Verschnittregelung wie beim Wein? Das passt vielleicht an der Stelle gerade. Ich meine, du bist jetzt Fleischsommeliere.
Genau, aber das Wurst, gibt in dem Sinn keine Verschnittregelung. Also wenn ich jetzt, aber es gibt natürlich das Lebensmittelrecht ist auch sehr viel umfangreicher als das Weinrecht, wenn sich die Winzer das nicht so vorstellen können. Was in dem Fall zum Beispiel die geschmacksgebende Zutat ist wichtig. Also wir haben zum Beispiel ein Produkt, das heißt, das sind unsere hausgemachten Lammbratwürste, die man ja auch in ausgewählten Supermärkten hier in der Region kaufen kann.
Sehr gut, jawohl.
Und die Lammbratwürste, die sind jetzt, die haben extra darauf geachtet, dass die ohne Schweinefleisch sind, weil es ja viele Menschen gibt, die dann entweder aus religiösen oder auch aus gesundheitlichen Aspekten kein Schweinefleisch essen möchten. Also ist in der Lammbratwurst, weil man kann da nicht nur Lammfleisch reinmachen. Also geht auch, aber einfach um die geschmackliche Abrundung haben wir da mit Rindfleisch das Rezept ergänzt und die geschmacksgebende Zutat, also die namensgebende Zutat, sind in dem Fall Lammbratwurst, muss dann prozentual gekennzeichnet sein. Also ich muss dann in den Zutatentext, muss dann drinstehen Lammfleisch 67% zum Beispiel.
Okay.
Jetzt kommt das Tolle, weil da Rindfleisch drin ist, gab es jetzt eine Abmahnung, weil da steht Lammbratwurst und dann müsste das 100% aus Lammfleisch sein Und jetzt konnte ich es abändern in Lammbratwurst mit Rindfleisch und das als aufs Etikett, also mit diesem mit Rindfleischzusatz. Und jetzt ist auch die Lebensmittelkontrolle zufrieden.
Okay, also schon streng auch.
Klar, ja. Ja,
und es ist ja so, dass in der Reihenfolge, wie es steht, das sind auch die Anteile.
Gell? Ja, genau. Also in der Zutatenliste ist in absteigender Reihenfolge.
Mhm. Und das ist ja, das sind ja dann die Verschnittanteile.
Genau, das sind die Verschnittanteile.
Wenn man das jetzt
kann ich gerne dem aufmerksamen Zuhörer T.K. aus B. nochmal erläutern. Er darf sich gern die Lambratwurst kaufen und gucken,
wie es
nacheinander
aufgelistet
ist.
Gebe ich gerne weiter. Ja, zum Thema Fleischsommeliere hatte ich mir auch noch ausgeschrieben. Das war auch schon was, wo ich sofort gedacht habe, ja, das ist ja auch wichtig, dich da weiterzubilden und da auch zu wissen, womit du zu tun hast. Ja. Und das auch immer weiter zu entwickeln. Also gehe ich mal von aus.
Oder? Ja, also das Wichtige.
Ihr seid ja da sehr innovativ auch.
Ja, also was auch ein Großteil oder ein großes Angebot innerhalb der Fleischsommelier-Fortbildung war, sind diese neuen Steak-Cuts, nennt man das. Also die Zuschnitte von Schwein und Rind oder auch vom Lamm, um dann eben zu einfach noch mehr aus dem Tier rauszuholen, weil ich meine, natürlich kennt jeder Kotelett und Schnitzel und es kennt jeder hier in der Region sowieso einen Schwenksteak, aber einfach da nochmal ein paar neue Sachen, wie wir haben zum Beispiel, das nennt sich Cuscino, das ist auch ein Zuschnitt auf Deutsch heißt es das Bugdeckelläppchen. Das ist jetzt natürlich nicht so besonders sexy, aber die Italiener haben das Cuscino getauft, weil das heißt also auf Italienisch Kissen.
Ah.
Und es geht beim Grillen auch wie so ein kleines Kissen.
Okay.
Und das ist halt mit einer direkten und indirekten Garmethode, kann man das halt super auf dem Grill zubereiten und es wird einfach super, super saftig.
Klingt gut.
Ja, ist auch gut. Man kann auch mit Pesto füllen und es macht dann optisch nochmal was her mit dem hellen Schweinefleisch und dem grünen Pesto in der Mitte. Also das,
Krieg ich ja Hunger hier.
Das ist der Sinn.
Ja, ich muss noch dazu sagen, die Katrin hat gefragt, soll ich grillen?
Genau.
Dann habe ich dich noch ausbremsen müssen. Also man merkt, dass du da total leidenschaftlich auch bei der Sache bist.
Genau, deswegen habe ich ja Schinken mitgebracht. Also ich habe unsere praktische Mehrwegbox dabei.
Aber die ist die ist schön.
Ja, die kann man nämlich auch vakuumieren. Das habe ich jetzt nicht gemacht, weil wir essen sehr gleich. Und dann hat man die 2 bis 3 Tage einfach hat man mehr von der Wurst, weil man sie vakuumiert hat. Aha. Und ich habe jetzt den Dromersheimer Landschinken dabei. Und du riechst es auch schon.
Ja,
der ist jetzt ein luftgetrockneter Schinken, also die Dromersheimer Luft, die du da riechst, zusammengemischt mit dem Schinken. Und du kannst jetzt an der Marmorierung zum Beispiel von dem Schinken erkennen, was das für ein glückliches Schwein war. Weil nur glückliche Schweine haben Zeit zu wachsen. Alle anderen werden schnell durchgemästet.
Mhm.
Und für uns ist auch wichtig, dass man da den richtigen Weg gehen. Also wir haben mit einem Schweinebauern eine Kooperation gestartet. Der hat an der TH in Bingen studiert und hat da seinen Master gemacht und hat auch jemanden gesucht, der für ihn Wurst machen kann und der einfach seine Schweine, die ja viel hochwertiger aufwachsen als jetzt so ein Massenbetrieb, halt entsprechend vermarkten kann. Und da kriegen wir jetzt eigene Schweine und zieht er für uns groß und dann werden wir beliefert. Und dann zerlegen wir die und dann machen wir da feinste Fleisch- und Wurstwaren daraus.
Das ist ja aber cool.
Ja.
Vor allem, wenn der dann jemand gesucht hat, der das auch wertzuschätzen weiß.
Ja.
Und ihr habt ja da auch ein entsprechendes Qualitätsbestreben.
Genau.
Dann war das ja hier.
Also das ist der Ehrenhof im Hunsrück und der Ehrenhof kriegt auch dann von uns wieder Wurst gemacht, die er dann auch bei Edeka, Rewe, Globus verkauft.
Okay.
Und das ist eigentlich eine schöne Geschichte.
Ja. Der kam auf euch zu oder könnt ihr?
Wir haben den über die Hochschule in Bingen kennengelernt. Ja, der Wissenstransfer auf Hochschulebene hat funktioniert.
Ja, perfekt.
Die haben ja jemanden gesucht und wir haben ja eigene Lämmer und dann kam er durch die Lammzucht.
Echt? Das
da
ist spannend, dass ihr die Lämmer habt.
Ja, das ist das Hobby meines Mannes, weil wie das so ist mit der Viehzucht, ist das leider sehr schwierig. Also wir haben ja auch Kontakt zum einzigen Wanderschäfer in Rheinland-Pfalz.
Ach so, du meinst überhaupt, um an, ja, an das Fleisch zu kommen.
Ja, genau. Ja, und es ist halt auch, es ist nicht lukrativ. Also der Wanderschäfer, der lebt davon, dass er die Mainzer Sand bewirtschaftet, so. Indem er nämlich da halt dann Naturschutzprämie kriegt, weil das abgeweidet wird. Aber ansonsten, also die Wolle ist nichts wert.
Auch nichts mehr, okay.
Die Wolle hat man eigentlich ein Entsorgungsproblem, weil das niemand kaufen möchte.
Mhm.
Also der Rohstoff Wolle ist leider nichts wert. Dann ist es das Fleisch. Aber wenn man sieht, also wir machen so Lamm-Gourmet-Pakete, wo man dann ein halbes oder ein ganzes Lamm als Gourmet-Paket kaufen kann, aber das ist dann auch schon das Veredelte, also da kann man dann, kriegt man dann Hackfleisch dabei, da kriegt man frische Lammbratwürstchen, das ist alles schon zerlegt und da hat man ja die Veredelung mit bezahlt. Es ist jetzt nicht so, dass der, wenn wir jetzt quasi der Bauer wären, der, also wir sind ja in dem Fall selber der Erzeuger und haben dann eben den Mehrwert dadurch, dass wir es in der Metzgerei veredeln können, aber für denjenigen, der nur die Lämmer erzeugt, ist das sehr schwierig. Und das ist halt leider bei den Schweinen ähnlich. Also deswegen haben wir mit unserem Schweinebauern vom Erlenhof in Unzrück das ausgemacht, dass wir uns auch nicht am Marktpreis orientieren, sondern dass wir, also natürlich schon am Marktpreis orientieren, aber als jetzt das so in den Keller ging mit der Krise über China, da war der Schweinefleischpreis in Deutschland ist an den chinesischen Markt mit angekoppelt.
Mhm.
Und es ging sowas von in den Keller und wir haben den aber trotzdem einen Mindestpreis bezahlt. Weil nur weil der Weltmarktpreis in den Keller geht, hat er ja im Hunsrück immer noch dieselben Kosten.
Ja, klar.
Seine Mitarbeiter holen weiterhin deutsche Löhne. Und ich denke, deswegen ist auch für mich, spielt er einfach nochmal mehr eine Rolle. Und deswegen, ich könnte nie, also würde ich Gemüse essen, aber ich könnte nie Fleisch aus dem Supermarkt kaufen, weil das einfach... wenn ich sehe, wie günstig das ist, da kann niemand was dran verdient haben. Und vor allen Dingen nicht der Erzeuger, also der Landwirt, der tatsächlich das Schwein aufgezogen hat. Das kann nicht gehen.
Ja, das ist so ein gutes Thema nochmal, ja.
Ja, und deswegen mag ich es auch nicht, ja, wenn das alles so verschleudert wird. Und ich verstehe auch nicht, warum die Leute da billige Produkte einkaufen. Ich verstehe es auch nicht beim Wein.
Ja, das ist nochmal so ein Thema für sich, glaube ich.
Aber ich nehme jetzt mal ein Stück Schinken.
Ja, ich nehme mir auch mal eins in Stab.
Was ich auch gerne machen würde, wäre mehr Richtung Schinken und Sekt und Schinken und Wein.
Diese Verbindung.
Mhm.
Hast du deswegen das Sekt dabei? Mhm.
Also ich habe ja auch noch ein Hobby und das ist der Sekt.
Okay.
Ich habe einen eigenen.
Du bist doch aber die Sektschwestern, oder?
Ja, aber wir sind nur zu zweit. Wir sind nicht bei den offiziellen Sektschwestern aus Appenheim.
Seid eine andere.
Ja, wir sind nur zu zweit.
Habt ihr da Wäsch drauf gemacht?
Genau, das ist meine Sektschwester Daniela. Und wir haben bei einer befreundeten Winzerin, bei der Romy Kiebler, in Kleinwindernheim haben wir damals Grundwein gekauft und haben uns den versekten lassen.
Das ist ja cool.
Ja. Und ich würde sagen, wir probieren
den. Ja, mach den mal auf. Ach, das ist aber schön, dass du da jetzt eine Flasche mitgebracht
hast. Siehst du mal, wir sind an den letzten Kisten. Wir haben damals, hat es geheißen, was wollt ihr denn mit so viel Sekt? Und jetzt reicht es uns gerade so. Der neue Jahrgang ist nämlich schon auf dem Weg. Da haben wir gestern die Vorprobe gemacht. Wir sind jetzt wieder back to the roots. Und ich habe aus der Heimat ein Chardonnay.
Aus dem Badischen?
Ja, den hat mein Bruder ausgebaut und der ist jetzt in der Sektkellerei Reiniger in Augen und wird da versektet. Und wir haben gestern die Rohsektproben bekommen und haben mit unterschiedlichen Dosagen und haben dann probiert.
Mhm.
Und jetzt wird er demnächst abgefüllt.
Cool, aber das ist jetzt?
Und das ist Riesling aus Rheinhessen.
Ja, genau.
Ja, aber Rheinhessen darf nicht draufstehen.
Aber da seid ihr... flexibel, wo er herkommt, im Grunde. Aber bei dir ist es ja jetzt auch schön, wenn es auch der Heimat ist.
Klar.
Nochmal ein anderer Bezug. Das ist aber
ja, sind wir flexibel. Und für mich war es halt einfach interessant, weil mein Bruder hat was gehabt. Wir haben in Baden das Glück, ich habe ja vorhin schon mal erzählt, dass Frankreich ja so nah war. Und als mein Vater die ersten Reben angebaut hat, das war ein... Das war Grauburgunder. Und dann gab es, also er hat auch den Weinbaubetrieb angefangen in den 70er Jahren. Und dann hat er, also mit seinem Vater zusammen dann, nee, das ist älter, das war Ende 60er. Und dann haben die aus Frankreich Reben, klein, also junge Reben gekriegt und die haben Pinot-Reben gekauft.
Ja, klar.
Und dann war ja logisch, ja, das ist Grauburgunder.
Ach so.
Und als dann Chardonnay zugelassen wurde in Baden, hat mein Vater die Reben verglichen und dann hat er gesagt, diese Grauburgunder-Reben, das war ja schon immer Chardonnay.
Ah, das ist ja witzig.
Und das wurde jahrelang halt als Grauburgunder ausgebaut und das war in der ersten...
Keiner gemerkt.
Nee, in der ersten Makel der Winzergenossenschaft hat man das schon extra ausgebaut, weil der immer so gut war und weil er immer so eine schöne spielerische Säure hatte und dann hat man festgestellt, es war ein Chardonnay. Und deswegen haben wir jetzt zum 50. Geburtstag meiner einen Sektschwester jetzt einen Chardonnay-Sekt aus 50 Jahre alten deutschen Chardonnay-Reben.
Das ist natürlich ja Wahnsinn.
Ja! Ja, und da freuen wir uns auch.
Das ist eine Geschichte. Sau cool. Vielen Dank.
Ja,
Prost.
Da durfte das. Ja, ich habe da, ich bin eingeladen, um Geschichten zu erzählen.
Ja, auch. Aber das wusste ich alles nicht. Guck mal, was ich noch über dich lerne hier auch.
Ja, vielleicht noch was zu den Sektschwestern. Weil wenn ich Sektschwestern Sekt trinke, muss ich über meine Sektschwester erzählen. Ich habe die kennengelernt in Dromersheim und wir haben festgestellt, irgendwann ist man im Alter, da braucht man eine Sektfreundin. Und ja, du lachst jetzt.
Das ist cool.
Ja, weil die, und ich habe dann auch gesagt, was ist eine Sektfreundin? Dann hat sie gesagt, das ist eine Freundin, wenn du da hingehst, dann fragt die nicht, willst du einen Kaffee? Sondern dann fragt die, willst du einen Sekt? Und es ist unabhängig von der Uhrzeit. Und dann hat sich herausgestellt, dass wir also die Leidenschaft zu Sekt teilen. Und dann hat sie irgendwann gar nicht mehr gefragt, sondern einfach die Flasche sofort aufgemacht, als
wenn du gekommen bist. Oh, Katrin kommt.
Ja, blub. Genau. Und dann haben wir, aber ich komme eigentlich meistens abends, also von daher ist das meistens kein Problem. Dann haben wir gemerkt, dass unser Konsum es doch rechtfertigt, dass wir unser eigenes Produkt haben. Und so kam dann die Idee. Und dann haben wir. Und das finde ich auch das Lustige. Wir haben mit mehreren Winzern gesprochen und haben gesagt, wie könnte man das machen? Und mit eigenem Sekt. Und hat denen gesagt, ach ja, wie könnte man das machen? Und der Romy hat es erzählt. Da waren wir auf einem Spaziergang, das weiß ich noch, zwischen Dromersheim und Aspisheim. Und dann hat die Romy gesagt, ich habe noch einen Sektgrundwein und wenn ihr wollt, verkaufe ich euch den. Und wir hatten innerhalb von der Woche, haben wir das alles klar gemacht und deswegen besitze ich jetzt ein Kellerbuch.
Ich wollte nämlich gerade fragen, wie habt ihr das jetzt gemacht?
Ja.
Ist der dann auch bei ihr in den Büchern? Nee, den hast du.
Ja klar, ist der in den Büchern. Also,
sie hat nein, den wo halt?
Achso, bei mir. Ich habe jetzt, aber ich musste keinen Betrieb anmelden, das weil es hat keine AP-Nummer. Wenn ich jetzt eine traditionelle Flaschengärung gewollt hätte mit einer AP-Nummer, dann ja, dann hätte ich eine Betriebsnummer gebraucht, aber dann habe ich gesagt, nur damit ich jetzt da, nee, das war es mir dann nicht wert.
Ja, es geht ja auch so,
ich meine. Eben, ja, also der hat eine Losnummer und ich habe zu Hause ein Kellerbuch und ich hatte auch schon Besuch von der Weinkontrolle. Und dann,
das ist mir auch lustig.
Ja, das war auch lustig. Am lustigsten fand ich eigentlich die Reaktion von den Winzern im Ort. Die haben gesagt, ach, das ist gut, wenn die Weinkontrolle bei dir ist, dann ist es schon nicht bei uns. Nee, und wir saßen da eine Stunde zusammen und sie hat mir das alles erklärt, was ich in mein Kellerbuch eintragen muss. Weil sie hat mich ja dann angerufen und gesagt, ob ich überhaupt ein Kellerbuch besitze. Sie möchte es gerne kontrollieren. Dann habe ich gesagt, ich habe keins. Also,
wie entsandt, gell?
Ja, weil ich habe ja...
Aber klar, du musst die Bestände... Musst
genau. Halt und jetzt gehen die Bestände langsam zur Neige. Und jetzt bin ich mal gespannt, wann sie kommt, um den badischen Bestand zu prüfen.
Aber habt ihr den jetzt quasi so für den Eigenbedarf?
Genau.
Oder verkaufst also du den irgendwie in der Metzgerei?
Nein, wir haben ja einen Wursten-Go-Automat in Dromersheim, wo man sich Bratwurst und Steaks auch am Sonntag ziehen kann. Und da haben wir jetzt oben eine Leiste, wo die mit Alterserkennung gesichert ist, sprich Schatz, wegen so. Jugendschutz.
Ja,
und da haben wir auch Wein drin. Und als dann mal der Sekt ausgegangen ist, oder wir haben da ein Musseco drin, also ein Perlwein.
Ja.
Und als der ausgegangen ist, haben wir zwei, drei Flaschen reingestellt, einfach damit das Wochenende überbrückt war. Aber ansonsten, das war das einzige Mal, dass der käuflich im offiziellen Handel zu erwerben war. Aber ansonsten geht er wirklich nur gegen Geschenke.
Cool.
Ja.
Voll die schöne Idee.
Ja.
Ich bin ganz begeistert. Und, das, und da müssten wir jetzt den Schinken so zusammen
verkosten. Ja.
Cool.
Und das ist halt das Schöne beim, also der Schinken, der hat ja ein also schön marmoriert mit ein bisschen Fett und hat auch den leichten Fettrand und der ist ja auch gereift. Und dieses cremig-schmelzige von dem Fett zusammen mit dem Mousseux vom Sekt, das ist einfach, finde ich, eine geniale Kombination.
Ja, ich glaube, zum Chardonnay noch mal geiler dann, oder?
Das werden wir sehen. Ich habe jetzt gestern erst die Proben gekriegt.
Aber habe ich das richtig verstanden, dass du gesagt hast, du willst das forcieren? Also willst du da irgendwie Verkostung machen?
Würde ich gerne. Hast du
irgendwie
ja.
So ein bisschen schon ein paar Ideen?
Also wir haben immer so Ideen, aber genauso waren die Ideen mit den Grillseminaren. Und die werden wir auch machen, aber wir merken jetzt momentan, wir haben jetzt auch Anfragen für Events und eigentlich sind die Wochenenden jetzt zu bis September. Ah. Und ich weiß gar nicht, wann ich das Grillseminar noch einbauen soll. Ja. Und jetzt natürlich ist aufgrund der momentanen Corona-Regeln ist es auch noch ein bisschen schwieriger. Mhm. Ich würde eigentlich gerne mit den Grillseminaren warten, bis man einfach ohne Mundschutz ungeschützt ans Feuer gehen kann und da Spaß haben kann, weil ich denke, ein Grillseminar lebt halt auch davon, dass du zusammen ums Feuer stehst
und probierst und genau. Das rumreichst, ja. Das Essen auch.
Ja. Ja, es gibt viele Kollegen, die ja schon seit vielen Jahren Grillseminare machen. Die haben jetzt mit Abstandsregelung und Sitzplatzregelung und das ist alles möglich. Aber es stellt sich bei mir nicht so ein Juhu-Erlebnis ein, wenn ich da mir vorstelle, dass man das Grillen da auf Abstand,
ja.
Und deswegen, was wir schon natürlich im Kleinen gemacht haben, wir nehmen Weinverkostung dann mit Schinken, was auch immer noch bei mir im Kopf rumspukt, wäre eine Dosenwurstverkostung, weil es gibt halt Weinproben, gibt es immer, aber Hausmacher Dosenwurst ist so ein riesen Hype hier in Rheinhessen. Es gibt eigentlich keinen Haushalt, würde ich schwören, in dem eine Dose Wurst aufzutreiben ist.
Ja, das glaube ich auch.
Die ganzen Musikproben, also wir sind, mein Mann und ich sind begeisterte Musiker. So haben wir uns übrigens kennengelernt. Also falls ein begeisterter Mithörer das vielleicht auch noch wissen will. Der Nico ist Schlagzeuger in der katholischen Kirchenmusik und ich habe da Querflöte gespielt und so haben wir uns in Bingen, in Büdesheim kennengelernt.
Ja, wie lustig.
Ja. Also gar nicht über eine der bekannten Weinvermittlungsbörsen. So. Aber ich konnte mir auch früher nie vorstellen, dass ich mal mit einem Mann zusammen bin, der nichts hauptberuflich mit Wein zu tun hat. Und aber der eher ein großer Genießer ist und sehr gerne Wein trinkt,
passt das eigentlich an. Wirklich sehr gut.
Ja. Aber wie gesagt, früher, ich konnte mir das nicht vorstellen.
Ich wollte nie jemand aus der Weinbranche haben, irgendwie. Aber ich kam nicht drüber hinaus. Ja. Aber du hast es vorgemacht. Das geht.
Es geht, ja.
Du hast vorhin gesagt, dass der Nico eher in der Produktion ist, du bist im Verkauf. Wo liegt da so dein Schwerpunkt? Bist du dann wirklich so tagsüber auch im Geschäft oder sagst du, nee, da habe ich mal Leute? Bist im Hintergrund, ziehst da die Fäden?
Ja, also wir haben super ausgebildete Fachkräfte. Wir haben eben drei Vollzeit-Fleischerei-Fachverkäuferinnen, die ihren Beruf von der Pike auf gelernt haben. Die können Schinken aufschneiden. Das ist ein Traum. Das sieht nachher aus wie gemalt. Und das ist natürlich auch eine handwerkliche Tätigkeit. Da merke ich, das fällt mir sehr schwer, das zu erlernen. Und ich bin natürlich viel, viel langsamer als die Mädels.
Okay.
Deswegen überlasse ich denen da gerne das Feld. Was mir unheimlich viel Spaß macht, ist natürlich das Fleischverkaufen. Und auch das Zerlegen. Ich zerlege mit Leidenschaft jetzt Hähnchen. Okay. Wir kriegen regionale Hähnchen vom Landhof Nied in Bibern. Das sind ein paar 20 Kilometer von uns weg. Das hört sich nur so weit an. Und da kriegen wir einmal die Woche Hähnchen und die zerlege ich dann. Und dann hat man eben nicht nur die Hähnchenschenkel, sondern eben schöne Polofinos, die total knusprig werden auf dem Grill. Und du kriegst schon wieder Hunger, gell?
Nee, meine Oma, das weiß ich noch, und ich kann kein Hähnchen zerschneiden. Meine Oma hat mir irgendwann mal, da habe ich ja noch daheim gewohnt, da hat sie gesagt, Kind, komm mal her, da gab es Hähnchen.
Ja, also ganze Hähnchen.
Ja, ganze Brathähnchen, da hatte man so einen Grill, wo das da so rund lief, in der Küche stehen.
Ja.
Schneid mir das mal auf, ich krieg's irgendwie gerade nicht hin. Oh, ich habe mich so... Das hätte ich nicht gedacht, ich habe so zugeschnitten.
Weil die Knochen
knacken. Da hat es mich durchschauert. Ich habe gesagt, oh nee, ich kann es nicht. Ich habe mich echt gegruselt. Das hat sich ganz komisch angefühlt. Ich habe gesagt, Und dann habe ich schnell gemacht. Und komisch.
Aber ich kann, also ich kann das deswegen nachvollziehen. Ich finde halt die Hähnchen, weil das halt so kompakt ist. Und dann sieht man die kleinen Knochen. Und ich kenne auch Leute, die kein rohes Fleisch anfassen können.
Ja, doch, das geht, da habe ich keine Probleme. Aber wirklich diese Hähnchenknochen so zu zerschneiden, ja. Ich weiß auch nicht, das war also ein seltsames Gefühl. Und ich konnte gar nichts dagegen machen auch irgendwie. Okay. Und ich bin normal echt nicht irgendwie penibel, im Gegenteil. Ich kann auch verarzten und so, ja, so Ersthilfe und so, das mache ich. Aber die sehen, weil du das jetzt gerade sagst, ist mir das so eingefallen.
Nee, das
so
also macht
keine,
ja nichts. Nein.
Eine Anekdote am Rand.
Nee, also ich kann Hähnchen zerlegen, also egal ob roh oder gekocht wird, gegart.
Was ist so dein Lieblingsfleisch, wenn du es jetzt aussuchen könntest?
Also ich könnte nicht ohne Rindfleisch leben, denke ich. Wobei ich mag auch gern gereiftes Schweinekotelett, ich mag auch schwierig. Ja, also ich würde, aber wenn ich es mir aussuchen würde, dann würde ich sagen Rindfleisch. Weil es halt auch eine enorme Vielfalt gibt.
Mhm. Gibt es bei euch jeden Tag Fleisch?
Ja, eigentlich schon.
Wenn man an der Quelle sitzt.
Ja. Also die Portionen sind natürlich, die Portionen sind unterschiedlich. Aber was ich auch, also ich habe mich auch schon mit Leuten unterhalten, die sich eben professionell mit Ernährung beschäftigen und die dann auch sagen, dass man natürlich den Fleischkonsum zurückfahren soll und nur 2 bis 3 Mal die Woche Fleisch und möglichst keine Wurst. Nur wenn ich halt sehe, was wir für Produkte haben, also wenn unsere Wurst hat keine Zutatenliste von, weiß ich nicht, wie industrielle Produkte, sondern wir haben ja eine handwerklich gemachte Wurst und dem Nico ist wichtig, dass er auf so viel Zusatzstoff wie möglich verzichtet. Und deswegen sehe ich das eigentlich nicht als problematisch, also dass unser Schinken, unsere Wurst entspricht jetzt nicht in irgendeiner Supermarktwurst, was man da im Industriebereich kaufen kann. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ich käme nicht an diese Produkte dran, dann würde ich wahrscheinlich den Fleischkonsum auch minimieren. Und wenn man zu jeder Mahlzeit, wie es empfohlen ist, mindestens 200 Gramm Gemüse isst, dann hat man sowieso nicht mehr so viel Platz im Bauch für Fleisch.
Das stimmt. Und Trennkost soll ja auch ganz gut sein, gell? Bitte? Trennkost soll ja auch ganz gut sein, Gemüse und Fleisch dann. Wenn du jetzt so deinen Alltag so beschreibst, wovon ist denn der geprägt? Bist du von morgens bis mittags im Geschäft?
Ich bin ja auch noch mit, also wir haben ja auch 2 Töchter und die Mittagsbetreuung obliegt eigentlich schon mir. Von daher bin ich vormittags im Betrieb. Und ich mache aber auch viel von zu Hause aus. Wir haben dann die Möglichkeit, dass ich mich oben einlogge und dann halt sehe, was im Geschäft ist, dass ich an die E-Mails rankomme.
Wie weit ist denn das weg?
800 Meter.
Also das ist alles.
Ja, ist überbrückbar, aber ist natürlich, wenn schnell das ist, komme man auch schnell hoch. Aber man kann jetzt nicht gerade hinter die Theke springen, wenn jetzt gerade Not am Mann ist. Ja, ich bin dann abends oftmals nochmal zwischen 5 und 7, dann vorm Abendessen nochmal oben, weil es halt auch so Zeiten sind, wenn wir nicht gut besetzt sind, dass dann halt abends nochmal so ein Schwung kommt, wo ich dann auch mithelfe abzubedienen. Aber mein Tagesablauf ist eigentlich geprägt auch durch die Geschäftsentwicklung. Also weil ich mir halt auch immer überlege, okay, was könnte man machen und in welchem Bereich, gerade jetzt auch mit den Mitarbeiterinnen, dass wir genug haben, auch in der Produktion, irgendwie kommen wir an ausreichend gute Mitarbeiter und wie behalten wir sie auch? Das ist ja auch wichtig, dass die Fluktuation da nicht zu groß ist. Ich bin jetzt zum Beispiel gerade am Vorbereiten für einen Online-Shop. Wir möchten gerne online Fleisch und Wurst verkaufen.
Das macht ihr aber schon, oder?
Nee, online kann man noch nichts kaufen.
Bestellen.
Nur. Im Moment kann man online bestellen.
Das ist ja diese App. Ja,
genau, wir haben eine Vorbestell-App. Das ist auch natürlich auf meinem List gewachsen.
Aber das ist ja schon mal so der erste Schritt.
Ja, genau.
War die Idee, um das mal zu testen? Oder?
Nee, das hat eigentlich mit dem Online-Shop wenig zu tun gehabt. Ich habe halt gemerkt, und es ging mir selber so, dass halt die Bestellannahme unheimlich viel Zeit in Anspruch nimmt.
Weil das telefonisch war die ganze
Genau,
Zeit
die Leute haben telefoniert oder die haben eine E-Mail geschrieben. Die E-Mail kam bei uns im Büro an, abends um 17 Uhr für den nächsten Tag. Wenn dann nicht sofort morgens um 8 jemand ins Büro gegangen ist und alles ausgedruckt hat, dann ging es schief. Und deswegen haben wir gesagt, so eine Vorbestell-App, dann können die Leute sich daheim in Ruhe aussuchen, was sie haben möchten. Sie sind gezwungen, eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse anzugeben, weil das ist auch ganz oft, dann sind wir samstagmittags, sind wir da, ja, da sind noch 10 Bratwürste, da ist, was weiß ich, ist ein,
das vergessen.
Genau, nee, ist ein geiles Stück Rinderfilet vorbestellt oder ein cooles Rinderkotelett. Ah ja, das ist der, der immer kommt, der Herr Meier aus Ockenheim. Ah, da gibt es ja auch nur einen. Und deswegen haben wir halt die, also das mit der Vorbesteller hat halt auch praktische Gründe. Und die Leute können das dann daheim aussuchen und wir haben es schriftlich. Und ich merke halt eben, die Bestellannahme dauert halt lang und Nachfragen und wie schreibe ich ihren Namen und können sie mir die Telefonnummer durchgeben, was möchten sie da noch dazu? Und das.
Aber das finde ich cool, dass du dann auch versuchst, das so zu optimieren. Also hattest du die Idee von der App oder wie bist du dann vorgegangen? Hast du gesagt, hier, ich brauche da jetzt jemanden, der sich da auskennt, der das programmiert oder...
Das war über einen Fleischerverband, auch über die Schule in Augsburg. Das ist halt auch viel Netzwerken. Und das war eigentlich auch mit ein Grund, warum ich diese Fortbildung gemacht habe, weil ich dann da zu anderen Metzgern aus anderen Bereichen, also aus anderen Bereichen Deutschlands, einfach Kontakt aufnehmen konnte und geguckt habe, was machen die, was läuft bei denen gut, was kann man vielleicht übernehmen.
Ja, sehr gut.
Was läuft nicht so gut, das brauchst du dann nicht nachzumachen.
Und so kam es. Wie funktioniert das da? Habt ihr da so eine Art Forum oder ist das da so?
Ja, wir haben halt über die sozialen Netzwerke haben wir Gruppen, in denen wir uns austauschen, aber es läuft eigentlich viel über persönlichen Austausch. Ich bin Mitglied im Fleischsommelierverein. Es gibt einen Fleischsommelierverein Deutschland e.V., der momentan gerade einen Steak-Run macht. Also das ganze Jahr über wird ein Steak-Wettbewerb auf Instagram laufen, da kannst du dann einen Steak auch in der Metzgerei kaufen, kannst es zubereiten und mit dem Hashtag Steak Run, also wie das rennende Steak, Steak Run und Bund S-Liga mit Doppel S, nicht wie die Bundesliga, Bund S-Liga, okay. Hochladen und dann wird er ausgelost und der Gewinner kriegt dann...
Das wäre das schönste Bild oder das schönste Steak oder...
Ja, nee, ja, der wird nicht nach Schönheit bewertet, sondern dann wird nachher das Los entscheidet.
Ah,
da.
Okay,
aber es müssen halt wirklich viele Leute mitmachen.
Ja, cool.
Und dann kann man ein Wochenende beim Luki Maurer gewinnen und der hat schon zahlreiche Grillbücher geschrieben und macht super geile Grill-Events und das ist auf jeden Fall, also ist super cool. Und die Idee ist halt auch, dass man halt den Fleischsommelierverein da ein bisschen mehr bekannter macht und das ist auch von denen organisiert. Und da mit dem Vorsitzenden bin ich in gutem Kontakt und auch mit den Vorstandsmitgliedern
super.
Sonst. Und ich bin jetzt da seit einem Jahr Mitglied, ja.
Und cool, dass es das gibt.
Ja.
Vorbildlich, weil so funktioniert es ja auch nur.
Ja,
ich bin auch eine Verfechterin von Netzwerken.
Ja, ja,
weil das ist einfach, ja, es ist.
Also, wir haben natürlich über die Innungen. Ja, über die Innungen sind wir schon organisiert als Fleischer im Fleischerhandwerk. Aber die Innungen ist natürlich, denke ich, einfach ein Konstrukt von früher, was natürlich auch weiterhin bestehen wird, aber das ist halt sehr auf die eigene Region bezogen und dann gibt es natürlich noch der Deutsche Fleischerverband, in dem dann die Innungen wiederum organisiert sind und der ist jetzt bei uns in Frankfurt, das ist auch nicht so weit und da kriegt man auch regelmäßig Informationen und man kann da sich immer Hilfe holen, wenn man zum Beispiel, vorhin haben wir über das Lebensmittelrecht gesprochen und wir sind jetzt
komplex.
Genau, und wir sind jetzt alle mit ausgebildete Juristen und von daher, wenn man da Hilfe braucht, kriegt man da auch fachkompetente Auskunft. Aber natürlich das persönliche Netzwerken
ist
super.
Ja, und da kriegst du auch so Hinweise auch. Ja,
genau.
Wenn du nicht drauf kommst, dann kann sich so gegenseitig so...
Ja, und dann haben die erst mal angefangen und gesagt, hier, ich mache das mit der App und ich dachte, oh, das klingt cool. Und jetzt haben wir eben einen Drucker im Laden stehen. Das heißt, wenn jemand zu Hause bestellt, kriegen die Verkäuferinnen
direkt
die
ich habe es ja auch schon gemacht. Das
ja.
war lustig.
Ja.
Ganz total easy.
Ja. Ja. Und wenn man noch was haben will, was man nicht in der App findet, kann man einfach das im Bestellfeld dazu schreiben. Das war mir auch wichtig, dass man da eine Möglichkeit hat, eine freie Eingabe zu machen.
Sehr gut.
Ja. Genau, und jetzt war die Fortführung, hast du vorhin gefragt, ob wir dann von der App dann quasi einen Online-Shop machen. Das ist jetzt so nicht vorgesehen, sondern es wird nochmal einen separaten Online-Shop geben, dass jetzt jemand, der eben nicht im Dunstkreis der Metzgerei wohnt, sich trotzdem die Produkte bestellen kann.
Das ist auch verschickt, oder was?
Ja, okay. Genau. Also ich habe jetzt Versandmaterial besorgt und es ist auch extra dann umweltfreundliches Versandmaterial, kann man also im Altpapier später entsorgen. Das sind so Versandtaschen, die halt mit so Paperflock nennt sich das. Also ist Altpapier.
Das ist auch die die Kühle hält, oder?
Genau, es, ja, genau, es muss ja kalt bleiben.
Ist kalt. Ja. Ja, okay.
Ja. Und es wird dann über DHL Express wird's verschickt. Ja, aber das dauert alles noch ein bisschen. Aber so Sachen sind natürlich wahnsinnig zeitintensiv, und wenn das dann mal das System steht, wenn es läuft, dann kann man da auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da mit dazu holen und die können das dann auch übernehmen, mhm, aber das System muss halt erstmal stehen. Und das hat dann der Nico, der jeden Tag selber in der Produktion ist, er hat dann gar nicht die Möglichkeit, da neue Ideen zu entwickeln, wobei er neue Produktideen immer wieder, ja, entwickelt. Also er ist da super innovativ und es fällt ihm immer noch was Neues ein. Und da ist manchmal das Marketing jetzt auf meiner Seite manchmal zu langsam. Also bis er dann, er hat schon ein neues Produkt und bis ich dann hinterherkomme mit ein Schildchen schreiben und es in die Kasse einzugeben und ja.
Also aber das ist doch cool. Also ich habe eh den Eindruck, dass ihr euch da genial ergänzt. Das ist so.
Ja,
cool.
Also,
ja, doch. Also zumindest nach außen so finde ich das sehr, sehr,
ja,
schön.
Ja,
ja, merke auch, dass ihr da. Ja, auch jetzt mit den Automaten, ja, das ist ja super. Wo ist denn Go?
Ja.
Wart ihr da auch eine der ersten, die das gemacht,
ja,
haben?
Also ich weiß, das war auch, das haben wir im Internet irgendwo gesehen. In der Pfalz hat das jemand gemacht, in Weisenheim am Sand. Das war, glaube ich, der erste Automaten, und ich habe das gesehen und ich habe gesagt, boah, das ist cool. Und dann habe ich das dem Nico gezeigt und habe gesagt, boah, ja, das ist, ist echt eine geile Idee. Nur waren dann damals, also jetzt sind die ein bisschen erschwinglicher, und ich muss sagen, wir waren damals ja auch noch ganz am Anfang vom Unternehmen. Da waren auch viele Maschinen noch nicht bezahlt, und sich dann einen Automaten dahin zu stellen,
teuer,
für,
ja,
den andere, wie soll ich sagen, einen Mittelklassewagen fast fahren können,
ja,
das war dann mit drin. Und dann ist der Nico aber findig, und der ist ja Handwerker, nicht nur Fleischhandwerker, sondern in allen Bereichen. Und dann hat er sich einen Snackautomaten gekauft. Und unser Kältetechniker hat den umgebaut mit einer Fleischkühlung, und so haben wir angefangen.
Ich hab selber gebaut.
Genau, ja, mit einem, mit dem ersten Snackautomaten, der dann zum Wurst-and-Go-Automaten wurde. Und jetzt haben wir letztes Jahr im Sommer einen neuen Automaten angeschafft, der natürlich den ganzen neuen Anforderungen entspricht.
Mit
kontaktloser Bezahlung, ja, und Apple Pay und Kreditkarte und hast du nicht gesehen.
Und der steht ja bei euch vorm Geschäft?
Der steht bei uns vorm Geschäft.
Habt ihr sonst irgendwo noch, oder ist das der,
nein,
bei euch vor Ort? Gell?
Nee.
Ja.
Nee.
Ja, ich habe das jetzt mitgekriegt, also im Weinbereich werden die jetzt auch mehr.
Ja.
Die werden sogar, also wenn man es geschickt anstellt, kriegt man die auch ordentlich subventioniert.
Ja, ich habe jetzt gerade auf dem Herweg nach Baden mit einem ehemaligen Studienkollegen gesprochen aus Württemberg, der hat sich jetzt einen neuen Automaten hingestellt, und er verzweifelt fast, weil ganz viele Kreditkarten und Bankkarten kein Alter hinterlegt haben, und dann funktioniert es nicht.
Ah.
Und er hat das Zahlungsmodul mit dem Alterskennungsmodul gekoppelt, und die Leute wollen bezahlen mit der EC-Karte, und es, scheinbar sind es hauptsächlich Direktbanken, wo das so ist.
Okay.
Und bei uns ist die Alterskennung läuft über den Führerschein oder über die...
Ja, so läuft es ja bei den Zigarettenautomaten,
genau,
auch.
Genau, aber,
ja,
bei den Zigarettenautomaten ist es ein extra Modul, und bei mir im Automat ist es auch ein extra Modul, weil ich brauche es ja nur für einen Teil der,
ja,
Fächer, weil,
ja,
um,
ja,
Wurst,
stimmt,
zu kaufen, das darf man auch mit 12.
Ja, stimmt.
Ja.
Aber krass, auf was,
ja,
es da dann ankommt.
Ja, und es ist dann halt auch, wir hatten jetzt länger keinen Kontakt mehr, er hat mich jetzt angerufen, als es nicht funktioniert hat. Ich hätte mir gewünscht, er hätte mich vorher angerufen, aber so ist das halt manchmal im Leben.
Ja.
Ja, weil jetzt Nachrüsten ist wieder schwierig. Also deswegen, Winzer, aufgepasst, wenn ihr Automaten kauft, redet erstmal mit den Metzgern, die haben mehr Erfahrung.
Das ist ein guter Tipp, ja.
Ja.
Du hast vorhin auch gesagt, dass ihr auch Supermärkte beliefert. Ist,
ja,
das schon, macht ihr das schon länger?
Wir haben erst, wir hatten ja eine Filiale in Ingelheim, Fallweinheim, und haben dann aufgrund von personellen Herausforderungen, weil unsere Filialleitung ist, hat altershalber aufgehört. Und dann haben wir überlegt, wie wir das personell hinkriegen können, und dann haben wir keine Möglichkeit gesehen, weiterhin zwei Läden zu betreiben. Und wir haben auch gemerkt, dass die Konzentration auf einen Laden halt einen riesen Vorteil hat, weil wir dann einfach auch mehr vor Ort sein können.
Mhm.
Ich habe ja aber aus meiner Kellereizeit schon immer, war ich das gewohnt, dass man halt auch im Großhandel,
ja,
Geld verdienen kann. Und deswegen habe ich da den Kontakt gesucht, und dann haben wir über diese Landmark-Kooperation, weil wir eben selber Erzeuger sind, ich habe ja vorhin erzählt von den Lambratwürsten,
mhm,
dass wir selbst Lämmer haben und aus den Lämmern Lambratwürste machen, und dann gibt es hier für die Rewe diese regionale Kooperation über Landmarkt. Und wir haben jetzt aber auch einige Edekaner mit ins Boot geholt und das gibt es jetzt auch bei der Edeka. Aber es ist natürlich, ja, dauert, ist ein Geschäft, was man da langsam aufbauen.
Ja, ist auch die Frage, wo dann irgendwo die Grenze ist. Ja, du musst es ja dann auch produzieren. Ja, ich weiß nicht, da seid ihr vielleicht dann auch an irgendeiner Stelle von der Produktion her begrenzt oder nicht? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Bei der Metzgerei. Ich kann es jetzt nur von Flaschenproduktion.
Ja, also ich meine, unser Bauer, also wir haben die Lämmer natürlich und wir kriegen dann die Schweine über die Kooperation mit dem Erlenhof im Hunsrück. Der hat schon mehr Schweine, als wir ihm abnehmen können. Also das wäre kein Problem. Und wir haben jetzt auch schon aufgestockt, dass wir 20% mehr Schweine bekommen als vorher. Aber wir müssen die natürlich auch verarbeiten.
Das
heißt, wir brauchen halt Personal, wir brauchen auch fachkundiges Personal, weil das kann jetzt nicht jeder Schweine zerlegen und Wurst da draus machen. Aber mein Mann arbeitet so gern, von daher passt das. Dann macht er noch eine Stunde länger.
Ja, aber das finde ich cool. Und das ist dann auch wieder so die Parallele, wie du gesagt hast. Ich kenne das noch aus meiner Kellereizeit und da konntest du das dann direkt umsetzen. Das ist doch genial. Ja, du hast vorhin schon gesagt, das Thema Fleischkonsum. Es gibt ja bei den Veganern im Moment auch irgendwelche Wurstformen, aber eben damit mit tierischen Produkten drin. Habt ihr irgendwie Bedenken, dass ich das oder schon gemerkt, dass ich da eine Veränderung auftut?
Also wir haben immer wieder die Diskussion, ob wir eben sowas machen sollen. Also weil wir können das ja rein theoretisch auch herstellen. Also wir können mit Erbsenprotein, Sojaprotein und mit solchen Basic-Produkten arbeiten und die genauso verfeinern hat wie Wurst und auch solches Fleisch marinieren zum Beispiel. Ob ich jetzt meine Marinaden, die ich verwende, die sind alle 100% vegan, was natürlich irgendwo widersinnig ist.
Nein, warum? Das ist doch...
Ja, aber ich meine, kein Mensch kauft sich jetzt aus dem Grund ein Stück Fleisch, weil da eine vegane Marinade dran ist. Ich meine, es ist jetzt kein Nährwertverkaufsargument. aber das heißt, ich könnte zum Beispiel Tofu marinieren.
Ja, ja.
Also wir bieten Alternativen an. Ich habe zum Beispiel im Automat von der Sojafarm in Drechtingshausen gibt es marinierten Tofu, den ich dann eben auch grillen kann.
Ja.
Und es gibt da Produkte. Aber ich sehe für uns als Metzgerei eigentlich, wie soll ich sagen, das von der Pike auf. Wir kennen unseren Bauern, wo die Schweine herkommen. Wir wissen, wo unsere Lämmer herkommen. Wir wissen, wo unsere Hähnchen herkommen. Wir haben das Rindfleisch nicht nur aus Rheinland-Pfalz, hier von ausgewählten Bauernhöfen in Rheinland-Pfalz. Und ich sehe eigentlich unsere Aufgabe als Metzgerhandwerk da drin, diese Rohprodukte vom Erzeuger zu veredeln und dann zu verkaufen.
Hm.
Ich will jetzt nicht ausschließen, dass es in 20 Jahren ganz anders sein wird, aber momentan sehe ich uns eigentlich in dieser Rolle.
Und das ist auch noch, also du merkst jetzt nicht, dass da sich was verändert hat, dass es irgendwie weniger wurde von der Nachfrage her,
oder? Nein, ich sehe eigentlich, dass wir eine zunehmende Nachfrage haben, dass die Leute von diesem sogenannten Billigfleisch weggehen und sagen, es kostet zwar mehr in der Metzgerei, aber es ist auch mehr wert.
Ja, sehr gut.
Also das sehen wir eigentlich.
Ja.
Was positiv ist, was mich sehr freut.
Ja. Ja, dass da so ein Umdenken stattfindet. Also ich muss gestehen, natürlich ist es, deswegen finde ich es auch gut, dass ihr die Supermärkte auch beliefert, weil natürlich ist es, sage ich mal, einfach an einen Ort zu gehen, dort alles einzukaufen, was man so braucht,
ja,
als da jetzt irgendwie stundenlang durch die Gegend zu tingeln und verschiedene Geschäfte abzuklappern. Und ich sehe das hier bei mir, bis ich mal Feierabend habe und mal loskomme zum Einkaufen, dann haben die ganze Bäcker und Metzgereien hier jetzt bei uns in der Nachbarschaft haben dann schon zu.
Also da sind wir auch gerade an was dran. Und zwar gibt es die Möglichkeit von gekühlten Abholfächern, dass man quasi wie so eine Packstation hat. Und das ist aber wie eine DHL-Packstation. Aber halt für Fleisch und Wurst. Und da kommt wieder unsere Vorbestell-App. Da gibt es jetzt ein Update. Und wenn wir uns entscheiden, wir haben das in der Planung, wir müssen jetzt nur mal gucken, weil wir haben auch so ein kleines Platzproblem, was wir da machen könnten. Und dann, dass wir über die Vorbestell-App
die da platziert.
Dann. Genau. Und dann kannst du sagen, ich will das und das haben für dann und dann, was weiß ich, für den Samstag. Und dann kannst du immer noch am Sonntagmittag abholen, weil es immer noch gekühlt in dem in dem Abholfach
ist. So ist cool, ja.
Ja, du bist halt nicht, musst nicht 18.30 Uhr auf jeden Fall vor Ort stehen. Ja. Weil uns ist halt auch wichtig, dass wir unsere Ladenöffnungszeiten sind halt auch ein bisschen am Leben orientiert, weil ich möchte auch, dass jede Verkäuferin noch ein Privatleben hat. Ja. Und deswegen schließen wir auch samstags um 13 Uhr und haben eben diesen Wurst-and-Go-Automaten. Und ich denke, die Abholfächer ist dann halt nochmal ein Zusatz.
Cool.
Ein Zusatz.
Ich kenne das von Supermärkten in der Stadt, wo du vorbestellen kannst. Mhm. Dann packen die dir so eine Tüte und stellen das auch in so ein Fach. Ja. Ist ja dann nicht, weiß ich nicht, gekühlt, weiß ich gar nicht. Aber ich habe schon mal einen Bericht gesehen. Ja, ich merke, du bist da pfiffig und hast da immer wieder tausend Ideen, um das alles zu optimieren.
Ja.
Gut, klar, wenn du im Geschäft bist, kriegst du das ja auch von den Leuten mit. Gibt es dir die Ideen oder merkst du so im Ablauf, hier irgendwie, da läuft es nicht so rund, da müssen wir was optimieren, wie können wir es machen? Und
also es ist ganz oft so, dass wir halt, ja, wie du sagst, dass wir im Betrieb sind und merken in der täglichen Arbeit, dass es irgendwo Verbesserungsmöglichkeiten gibt. So jetzt zum Beispiel auch mit den Boxen, also wir haben vorhin die Mehrwegboxen angesprochen. Wobei, also ich meine, es gibt zum einen den Trend eigentlich zu mehr Verpackung und dann kommt ja dazu, dass wir ein sehr empfindliches Produkt haben. Das heißt, wir müssen immer verpacken, es geht nicht lose, es geht einfach nicht.
Ja.
Und es ist auch immer eine Möglichkeit, ist eben um das Produkt haltbarer zu machen. Und mich hat es eben auch gestört, dieses viele Plastik im Betrieb.
Mhm.
Und dann haben wir, weil ja das Plastik, was rausgeht an den Kunden, das ist nur ein kleiner Teil. Viel mehr Verpackung fällt eigentlich innerhalb der Produktion an. Oder auch abends oder am Wochenende beim Wegpacken. Oder wenn ich vorbereite und ich will was marinieren und ich bereite die Steaks vor für den nächsten Tag und die werden angelegt und dann kommen die in eine Plastiktüte, also in eine sogenannte Vakuumtüte, werden vakuumiert. Und jetzt haben wir, dadurch kamen wir eigentlich auf die Mehrwegboxen. Es gibt diese Mehrwegboxen in der Gastroform, die sind dann richtig groß.
Die verwendest du dann?
Genau, und die verwenden wir, die können wir stapeln im Kühlhaus und dann haben wir da schon mal diese großen Plastiktüten beim Verpacken gespart.
Das ist super.
Und auf dem Weg kam man dann auch zu den Mehrwegboxen für die Kunden, weil wir halt gemerkt haben, das wird nachgefragt und die Menschen möchten gerne Verpackung einsparen. Okay. Und wir haben jetzt als Zwischenlagen, weil das ist dann das Nächste, also wir haben zum einen das recycelbare frische Papier, da ist dann unser Logo drauf. Das ist aber halt ganz normal über den gelben Sack recycelbar. Und jetzt haben wir zusätzlich ein Zwischenlagenpapier aus Zuckerrohr und das kann man kompostieren.
Das ist
nach
cool.
14 Tagen kompostierbar.
Ja, dann tut sie schon viel, oder?
Ja.
Das ist ja auch löblich. Ja. Und für die Zukunft auch bestimmt sinnvoll für die nächste Generation, dass die noch ein bisschen Spaß hier haben.
Hoffen wir es. Also wir haben schon mal viel Spaß. Ich denke, die nächste Generation wird auch Spaß haben.
Und das sind die Boxen.
Genau, das sind die Boxen.
Und habt ihr die unterschiedliche Größe
auch? Ja, also das wäre jetzt eine Box, ist eine große Box für Steaks, die hat jetzt 4,5 Liter.
Ah, ja.
Und ich habe aber auch kleinere, wenn ich jetzt, also ich hatte jetzt gerade nur die zu greifen, deswegen habe ich jetzt die genommen.
Ja.
Ich habe aber auch kleinere und die sind dann auch stapelbar und die kann man auch vakuumieren. Und ich habe auch für daheim so ein Handvakuumgerät. Das heißt, der Kunde kann auch daheim nochmal die Wurst wieder vakuumieren, weil das passiert ja auch oft. Man macht dann eine Packung auf und dann ist es aber auf. Und ich meine, man isst ja nicht immer eine ganze Packung leer.
Ja.
Und deswegen kann man in der Box einfach den Deckel wieder drauf und mit dem Ventil wie das Vakuvin funktioniert genauso und dann kann man es wieder vakuumieren.
Ich kann mir noch ein Stöckchen geben.
Klar.
Scheibchen. Du hast auch Grillmeisterin als Titel, oder?
Richtig. Ich hätte auch, wenn es jetzt nicht so warm gewesen wäre, hätte ich meinen Kittel mitgebracht. Weil ich habe nämlich ein super schönes Abzeichen, das mir auf dem Arm
steht. Das habe ich gesehen, das ist cool.
Und ich habe den zertifizierten Grillmeister in der Masterclass, nennen wir das. Das hat die Fleischerschule Augsburg sich so ausgedacht. Wir wissen natürlich, dass Grillmeister ist ja kein geschützter Begriff. Und es gibt viele, die sich als Grillmeister bezeichnen. Und ich will auch gar nicht irgendwelchen Barbecue-Weltmeistern oder so den Titel absprechen. Aber es war für mich eine Möglichkeit, in 2 Wochen waren wir dort vor Ort, mich fortzubilden über alle Grillmöglichkeiten, egal ob das offenes Feuer ist oder Gas oder mit welcher Kohle. Was ein Hauptaugenmerk war, war eben das Grillen von ganzen Menüs und eben das Erstellen von Seminarkonzepten. Und wir haben mit dem Who is Who in der Seminarbranche da gesprochen und das war schon hochinteressant und deswegen bin ich auch, also ich weiß nicht, ich bin jetzt so ein, weil du vorhin gesagt hast, mit Ersatzprodukten quasi wie sowas wie Wurst oder sowas wie Fleisch, Sondern ich bin da mehr ein Verfechter von, wir grillen zum Beispiel ein Rote-Bete-Steak. Mhm. Also quasi, was ich, dass man eine Rote-Bete als Hauptgericht ja. hat und das dann eben mit Beilagen garniert. Oder, also da gibt's ja x Möglichkeiten. Und das ist auch ein Anspruch von mir, dass man eben nicht nur Fleisch grillt, sondern eben das Fleisch immer in Kombination mit Beilagen hat. Und das möchte ich auch, wenn ich dann Grillseminare mache, auch so weitergeben.
Ja.
Und das war eine super Zeit mit ganz tollen Leuten, wie zum Beispiel Tom Heinzle, der fantastische Grillbücher geschrieben hat. Und das kann ich nur jedem ans Herz legen, der gerne grillt, sich so ein Buch zuzulegen, weil da auch immer nochmal neue Ideen sind, was man noch machen kann und wie man es sein Menü gestalten kann.
Ich habe mal bei der Lava macht doch da also, oder hat oder macht immer noch bei SWR so dieses ja. Grillen. Das haben wir einmal mitgemacht mit der Family. Das war richtig viel Arbeit. Wir haben ganz viel geschnippelt. Also wir haben im Grunde den Grill als Kochstelle
ja.
benutzt.
Ja.
Das ist aber damit nicht gemeint, so ein ganzes Menü doch schon, oder?
Schon.
Ja.
Doch. Aber auch mehr mit offenem Feuer zu arbeiten. Also wir haben auch wie man zum Beispiel direkt im Feuer gart.
Okay, das sind immer so Spezialitäten ja. auch. Verschiedene Grills wahrscheinlich
auch. Genau. Ja. Ja. Und du ist natürlich so, dass ein Grill ist ja quasi wie ein Backofen. Nur halt mit,
ja, das
mit
meine
einer
Heizfläche. Ja, genau.
Ja. Ich sehe halt auch, je aufwendiger die Menüs sind. Also ich habe auch selber, was ich an Online-Geschichten sonst schon selbst mitgemacht habe, habe ich halt gemerkt, dass die Hemmschwelle dann halt auch riesig ist, wenn ich wahnsinnig viel vorbereiten muss. Und ich war zu einem Event angemeldet, der hätte, glaube ich, um 16 Uhr begonnen. Und wir hatten vorher ein Wasserproblem mit der Leitung, ein Wasserleitungsproblem jetzt. Und wir waren noch am Putzen und ich wusste genau, ich schaff's nicht mehr. Und dann denke ich halt manchmal, es wäre halt schöner, wenn solche Events halt, man hat die Zutaten da, aber man kann das dann halt, es ist nicht so wahnsinnig aufwendig, aber das ist halt auch von Event zu Event verschieden.
Ja. Und hast du aus der Sache heraus kam dann deine Idee, dass du das als Seminar anbieten willst? Weil du Spaß dran hast, das Wissen weiterzugeben?
Ja, aber hatte ich schon vorher. Also ich hatte schon vorher, ich wollte schon nach dem Fleischsommelier, habe ich immer gesagt, wir machen Seminare und wir haben auch so 2-3 kleinere Grillseminare gemacht. Aber ich habe gesagt, ich möchte eigentlich gerne noch mehr über das Grillen, weil ich schon immer leidenschaftlich gern gegrillt habe.
Okay.
Aber ich habe gesagt, ich hätte gern mehr Input. Ich habe halt dadurch eben, da waren total viele, die das auch schon jahrelang machen, auch von den Teilnehmern lustigerweise, die dann halt ihren Jahresurlaub als Fleischermeister in Augsburg verbracht haben.
Kann man machen.
Ja, das war auch total lustig. Ja. Also wir haben viel, viel Spaß gehabt und auch viele neue Freundschaften sind da entstanden, die bis zum heutigen Tage halten.
Schön.
Ja, meine Beef Buddies.
Ja. Sektschwestern, die Beef Buddies.
Genau.
Ja,
genau.
Mega. Es gibt nichts über gute Netzwerke.
Genau. Was natürlich ist, ich bin da super exotisch aufgrund meines Geschlechts. Weil du kannst dir vorstellen, im Fleischsommelier waren wir 2 Frauen, im Grillmaster waren wir 2 Frauen. Ja, also wir sind dann die 10% Minderheit.
Okay.
Aber ich habe dadurch eine super tolle Frau kennengelernt, die Kati Bertel, die in der Nähe von Garmisch selber Grillkurse anbietet, die in einer Metzgerei arbeitet und da total viel rockt. Und das ist einfach klasse, weil wir uns da austauschen können. Und wir waren endlich, war ich meine, die einzige Frau, weil egal auf welcher Fleischerveranstaltung man ist, ist man dann doch eher dann die Exotin. Wobei sich das jetzt ändert. Also es kommen mehr und mehr Frauen auch an die Macht, würde ich mal sagen. Und das war schon toll. Also da habe ich auch echt eine Gleichgesinnte gefunden.
Ja, man muss da, glaube ich, schon eine gewisse Leidenschaft dafür haben und wissen, dass es sowas gibt. Ja, also ich konnte das nicht. Ich guck mir das mal an.
Genau.
Aber wir sehen uns ja demnächst bei einem Date. Dann,
genau, bei einem Grill-Date.
Psst, geheim. Und dann können wir das mal testen.
Sehr gerne.
Ja, du Liebe. Vielen Dank.
Ja, bitte.
Zeit ist schon um, wir könnten, glaube ich, noch ewig drüber quatschen. Ich finde es cool, was du machst, wie du dich da einbringst, wie du da aufgehst, was du alles ausprobierst, wie innovativ ihr auch seid. Finde ich richtig, richtig gut. Ja, man spürt es so.
Und, schön.
Das ist großartig.
Danke. Ich hatte danke für die Einladung zum Podcast. Am Anfang hatte ich ja Bedenken, was soll ich denn so lange erzählen?
Es ging doch
so spannend
gut.
Ist das jetzt auch nicht. Wobei man selber das vielleicht, weil man es halt jeden Tag macht und einem selber ist das ganz normal. Aber ich merke schon, dass andere Leute das ganz spannend finden, was wir so jeden Tag machen und wie wir Fleisch und Wurst in die höchste Qualitätsstufe treiben. Und deswegen freue ich mich, dass wir uns da austauschen konnten.
Und es ist schön zu sehen, wie du das so verbindest. Ja, du hast ja einen anderen Beruf eigentlich gelernt. Ja. Und dass du da so in diese Branche dich da jetzt ja so reingelebt hast und mit so einer großen Leidenschaft und Begeisterung das auch machen kannst, ja, dass das so passt auch, ja, ich meine, das ist jetzt vielleicht auch nicht absehbar gewesen.
Nee, das war nicht absehbar, aber wenn man einmal vom Fleischvirus infiziert worden ist, dann geht's.
Ah ja, es gibt auch ganz viele Parallele, merke ich, oder?
Ja klar.
Es ist auch ein Genussprodukt, ja, klar. Ist auf höchstem Niveau möglich, ja.
Definitiv.
Und insofern sehe ich da echt super viele Parallelen, was mir im Vorfeld gar nicht so bewusst war, ehrlich gesagt.
Nee, ich denke schon, dass es viele Parallelen gibt. Deswegen habe ich auch den Fleischsommelier gemacht, weil ich endlich über Fleisch so sprechen wollte, wie ich es vorher für Wein schon lang konnte.
Super. Vielen, vielen Dank.
Ja, bitte.
Hat mir Spaß gemacht. So, wir trinken jetzt noch einen Schluck Sekt von deinem Bude Sekt und dann
zum Wohl.
Prost! Vielen Dank, dass ich mal probieren durfte hier.
Das war mein Interview mit der lieben Katrin Dobroschke, Fleischsommeliere, Grillmeisterin. Unglaublich, oder? Also ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir auch im Interview hatten. Natürlich ist es immer schade, dass man im Podcast diese Genusseindrücke nicht so übermitteln kann. Am Schmatzen und am Schlürfen hört man es dann vielleicht ein bisschen. Also es war ein großartiges Geschmackserlebnis auf jeden Fall. Kann ich sehr empfehlen. Schau doch gerne mal in die Shownotes, da habe ich die Kontaktdaten von Katrin verknüpft oder vielmehr die Homepage. Und dann kannst du ja mal schauen, was es dort alles Feines gibt. Schreib mir gerne, wie dir die Folge gefallen hat. Ich freue mich über jede E-Mail. Ich habe meine Kontakten auch in den Shownotes verlinkt, wie immer. Und auch wie immer der Hinweis an der Stelle, wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn, denn dann verpasst du auch keine der weiteren Folgen, wirst immer automatisch informiert. Und ich kann dir jetzt schon verraten, dass wir bei der nächsten Folge in Baden bleiben werden. Ich habe mich mit einer Winzerin getroffen, online, war dann doch ein bisschen von der Entfernung zu weit weg. Aber das wird auch ein tolles Interview. Ich mag die Badnerin total. Insofern passt das echt ganz gut, dass die beiden jetzt Folge 23 und 24 geworden sind. Ansonsten wünsche ich dir jetzt alles Liebe und Gute, bleib gesund und munter und ich hoffe, du bist bei der nächsten Folge auch wieder mit am Start. Bis dahin, tschüss!